rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein Sänger mit einer Band namens Turbo Bier, der eine Partei gründet, die Bierpartei, und der aufgrund des großen Zuspruchs in Wien-Simmering im Bezirksrat sitzt, das ist Marco Bogo. Eigentlich heißt der Mann Dominik Vlazny. Seine Band ist genauso erfolgreich wie seine Partei. Vor seinen Auftritten im Wiener Volkstheater spricht Marco Bogo mit Falter-Reporter Gerhard Stöger.
Herr Bogo, was sehen Sie, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen?
Um ehrlich zu antworten, manchmal Augenringe, weil ich die Abende manchmal gerne in einem gemütlichen Beisel verbringe, aber auch relativ beschäftigt bin im Moment. Und dadurch oftmals etwas müde ins Bett kommen. Aber ich sag's mal so, nach einem starken Kaffee und einmal Gesicht waschen und Antifaltencreme ist das eigentlich alles wieder in Ordnung.
Die eigentlich wichtige Frage, wen siehst du, wenn du in der frühen Spiegel schaust?
Mich als Privatperson, ja, die ich auch noch bin, was manchmal auch ein bisschen zu verschwimmen droht, wenn man an vielen Projekten arbeitet und auch als Kunstfigur zumeist agiert. Aber ich bin froh, dass ich in der Früh, wenn ich in den Spiegel schaue, nicht gleich den Marco Bogo sehen muss, sondern den Dominik Vlazny. Den Niki eigentlich. Ja.
Wäre es dir dann eigentlich ein Anliegen, das Interview als Dominik zu geben, also auch zu verschriftlich zu sein, den ja keiner kennt, oder soll das schon unter Marco Bogo laufen?
Nein, ich mache alles unter meinem kreativen Deckmantel der Kunstfigur Marco Bogo, und wenn es um meine kreative Arbeit geht, dann passt das auch besser. Ja.
Tatsächlich, und darauf zielte die Frage ab, wen du siehst, bist du studierter Mediziner, praktizierender Musiker, Bierunternehmer, Politiker und jetzt auch noch Buchautor. Was bist du von alledem am allermeisten gefühlt?
Eigentlich Musiker, würde ich sagen, ja, weil ich mein ganzes Leben lang in verschiedensten Projekten Musik gemacht habe. In letzter Zeit dreht sich das halt, weil aufgrund der politischen Erfolge, die da Marco Bogo doch auch jetzt gefeiert hat, muss man ganz ehrlich sagen, mache ich auch viel Politik und darüber hinaus auch sehr viel Medienarbeit, wenn man so will. Also es vergeht eigentlich keine Woche, ohne irgendwo im Fernsehen in die Kamera zu schauen. Es vergehen eigentlich kaum Tage ohne irgendwie Rücksprache mit irgendwelchen Medien oder sagen wir jetzt auch, dass Zeitungsartikel über mich erscheinen. So gesehen in letzter Zeit auch vermehrt Politik oder, wie heißt das so blöd im Internet, Person des öffentlichen Lebens. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil es sind einfach inzwischen sehr viele Facetten meines Empires, wenn man so will, oder meines kreativen Daseins. Und das ist deswegen leibend, weil dann wird es nicht fad. Ich glaube, man sollte im Leben immer aufpassen, dass es nicht fad wird. Ja? Wurscht, was man macht, ob man jetzt Musiker, Kreativer oder irgendwo in einem anderen Job ist, dass man nicht irgendwie vom Hamsterrad erdrückt wird. Also auch wenn das jetzt vielleicht für manche so klingt, dass man sich das jetzt relativ leicht vorstellt, aber sich manchmal neu zu orientieren und so, das kann helfen. Und ich bin relativ froh, dass ich viele verschiedene Sachen machen darf, die mich alle irgendwie fesseln oder die mir Spaß machen.
In deinem Buch erzählst du Geschichten aus deinem Leben. Den naheliegenden Titel Biografie hebst du dir aber lieber für später auf, falls du mal Bundeskanzler oder Bundespräsident wirst, schreibst du. Hat dich das Beiseitetreten von Sebastian Kurz diesem Lebensziel näher gebracht?
Ich glaube schon, ganz ehrlich, weil wenn ich mir so die Stimmung im Netz anschaue oder in den Foren dieses Landes, ist die Unzufriedenheit sehr, sehr groß. Das kann eigentlich nur regen Zulauf zur Bierpartei bedeuten. Ich glaube immer, wenn die Menschen unzufrieden wären, dann ist das die große Stunde der Spaß- und Satirepartei, wobei ich die Bierpartei explizit nicht als Spaß- und Satirepartei sehe, sondern eher, also die Sitzung gestern die Sitzungen im Nationalrat oftmals eher dem größeren Kasperltheater gleichen. Also ich finde die Bierpartei eher als, empfinde ich im Moment als ausgewogenen Ruhepol in der politischen Landschaft in dem Land. Und ich würde sagen, man kann politischen neuen Kräften, sofern sie sich im Rahmen der Verfassung und nicht in schwurbelnder an der Grenze zur Volksverhetzung befindlichen Ideologien befinden, durchwegs auch eine Chance geben. Das, was in Oberösterreich passiert ist, macht mir mehr ein bisschen Angst. Ja.
Warum?
Das, was ich von dieser neuen Partei mitgekriegt habe, klang das in Interviews schon kurz vor der Staatsverweigerung. Ja. Und das ist irgendwie beängstigend, dass da trotzdem so einen enormen Zulauf gibt. Wobei ich glaube, in der Sekunde, wo wir diese Corona-Krise, die ja hoffentlich bald sowieso im Griff sein wird, wird sich auch kein Schwanz mehr für die, keine Sau mehr für die...
Sehr schön korrigiert.
Sehr schön korrigiert. Für diese politische Gruppierung interessieren.
Ja, vielleicht ist doch größere Thema als diese bizarre Splittergruppe in Oberösterreich, die erstaunlich viele Wählerstimmen bekommen hat, ist, was sich vollzogen hat an der Regierungsspitze. Wie hast du diese Ereignisse erlebt?
Ich habe mir schon lange gedacht, dass da an der Staatsspitze eine Gruppierung am Werk ist, muss man fast wirklich sagen, die mit einer Machtgeilheit regieren und irgendwie den Boden unter den Füßen verloren haben. Das, was da wirklich jetzt auch rauskommt an Chats, ist erschreckend und schwer peinlich für diese Leute. Aber sogar ich geniere mich mit und ich kann überhaupt nichts dafür. Und das, was jetzt in weiterer Folge passiert ist, ist eigentlich nur die logische Konsequenz. Ich tue mir schwer, Hatze Stache in irgendeiner Art und Weise positiv hervorzuheben, aber der hat seinen Hut genommen und ist gegangen. Und jetzt im Vergleich zum Kurz ja fast erhobenen Hauptes, ja, das ist jetzt eigentlich, das schockiert mich eigentlich nur noch, was jetzt abbrennt und auch wie die türkise Familie dem ehemaligen Messias noch jetzt Blumen streuen und es sind ganz, ganz grausliche Details auch direkt von Kurz hervorgedrungen, wie zum Beispiel das Streichen der Nachmittagsbetreuung und Chats mit seinen, muss man fast sagen, verblödeten Freunden mit, welches Weib nehmen wir dazu, und unserer Frauenministerin fällt nichts anderes ein, wie ihm zu danken für seine große staatsmännische, staatstragende Verantwortung. Das ist nur peinlich und ich hoffe, dass dieser Kelch bald an uns vorübergegangen ist.
Wie lange gibst du der türkis-grünen Koalition noch?
Naja, prinzipiell, wenn man sich anschaut, was jetzt schon heraus ist und was noch kommen wird, dann ist er fast anzunehmen, dass das nur die Spitze des Eisbergs war. Und es wird wahrscheinlich mit jedem Tag, wird sich die Schlinge um den Kanzler und seine Clique enger ziehen. Jetzt gab es ja schon die erste Verhaftung. Wenn es in dem Tempo weitergeht, dann wird es nicht sehr lange dauern. Ich finde es schade, wie die Grünen das eigentlich doch auch mittragen. Aber gut, sie sind am Futterdruck und da wollen sie anscheinend auch nicht so leicht weg. Ich hätte mir aber von der Partei, die sich selbst die Transparenz derart auf die Fahnen geschrieben hat, viel klarere Worte erwartet und es hätte sie niemand daran gehindert, klar Stellung zu beziehen. Und klare Worte vermisst man halt sehr oft und ich glaube auch, das ist was, was die Wähler bei der nächsten Wahl nicht unbedingt vergessen haben werden. Vor allem nicht grüne Wähler.
Die Bierpartei wäre für vorgezogene Nationalratswahlen gewappnet.
Ja, ich beginne schon damit, auch hier in diese Richtung zu denken. Natürlich ist die Bierpartei eine sehr kleine politische Gruppierung noch, aber der Zulauf ist so groß und mir schreiben unzählige Leute pro Tag und fragen, wie sie sich einbringen können. Und ich bin halt jetzt die Wahl ist jetzt ein Jahr her, seit 10 Monaten sind die Mandate bezogen und seither ist das eigentlich im Aufbau begriffen. Ich habe da eigentlich eine politische Partei aus dem Boden gestampft und das dauert halt jetzt noch ein bisschen, bis die Strukturen alle stimmen, aber so generell kann ich mir vorstellen, dass wenn demnächst gewählt wird, dass ich da irgendwie dabei sein will.
Liege ich ganz falsch, wenn ich vermute, dass tief in dir ein sozialdemokratisches Herz schlägt?
Ich war nie in einer anderen politischen Gruppierung als in der Bierpartei. Ich war nie irgendwo Parteimitglied und dass ich kein Rechter bin, ist, glaube ich, inzwischen auch vielen klar und das habe ich auch deutlich schon formuliert, dass ich in meiner Politik eine soziale Haltung gepaart mit Bierseligkeit verbinde. Das ist das, was ich mache und sicher gibt es mit Parteien, die Mitte links stehen, gewisse Überschneidungen. Ja. Das sind wahrscheinlich auch die Parteien, die am meisten Angst haben vor der Bierpartei. Am Anfang, wie ich begonnen habe, Bier auf den Wahlzettel zu bringen, hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass sich auch FPÖ-Wähler allein durch das Wort Bier angesprochen fühlen. Aber natürlich im Laufe der Zeit und wenn man gewisse, wie ich vorher schon gesagt habe, politische Aussagen tätige, die über die reine Verherrlichung von Bier hinausgehen, dann checken auch manche FPÖ-Wähler so, hey, der denkt überhaupt nicht so wie wir, obwohl wir beide Bier lieben. Es hat sich so gedreht, dass die Leute schon wissen, wo man mich politisch verorten kann. Und trotzdem werde ich, und es ist schon manchmal in diese Richtung versucht worden, mich nicht von anderen politischen Gruppierungen vereinnahmen zu lassen. Das will ich eigentlich nicht. Also da wehre ich mich auch dagegen. Wie zum Beispiel, wenn ich eine Impfaktion mache in der Arena, dann lichten sich auch manchmal höhere Politiker aus der Stadt mit mir ab und habe dann auch das Gefühl gehabt, dass auch der Bürgermeister das eigentlich, zumindest hat er das in einer Pressekonferenz gesagt, sich versucht ein bisschen auf die Fahnen zu heften, was eigentlich meine Aktion war. Also das meine ich mit Vereinnahmen und da versuche ich mich halt ein bisschen gegen zu wehren.
Der erste größere Wahlerfolg, also es war ja schon ein Achtungserfolg der Nationalratswahl, aber dann der erste größere Wahlerfolg waren die Wiener Wahlen letzten Jahres. Es gab eine Reihe von Mandaten auf Bezirksebene. Du selber bist nun Bezirkspolitiker in Simmering. Welche Funktion bekleidest du da genau? Was heißt das?
Ich bin Bezirksrat in Simmering.
Ja.
Insgesamt hat die Bierpartei bei der Wahl 11 Bezirksmandate erhalten und wir sitzen in den großen Flächenbezirken Wiens und bringen da mehr Anträge ein, als es dem politischen Mitbewerb lieb ist. Ja, also bis dato knapp 300 Anträge gemacht. Vielleicht auch, um ein bisschen dem Vorwurf Vorschub zu leisten, wie der macht überhaupt nichts. Und nachdem ich die Leute gern überrasche mit irgendwas, ja, habe ich mir gedacht, so, dann machen wir einfach unfassbar viele Anträge zu ganz vielen Themen, seien es jetzt die Resolutionsanträge gegen die Abschiebung von Kindern, ja, Anträge für die Errichtung von Proberäumen, Proberäumlichkeiten für junge Menschen im Bezirk, Anträge für, ich habe es genannt, Saufenthaltszonen zu Beginn im Frühjahr der Corona-Krise, wo Jugendliche angefeindet wurden, weil sie sich am Donaukanal getroffen haben. Da haben wir gedacht, naja, da müssen wir halt Saufenthaltszonen machen. Errichtung von sogenannten Wirtshauskomitees, wo sich die Wirte in den Bezirken untereinander kurzschließen können, bis hin zu relativ profanen Verkehrsthemen, wie da steht ein Pfosten, den müssen wir umschneiden, weil Pfosten gibt es in Wien schon genug. Immer mit einer leicht humoristischen Anleihe. Also sehr viel gemacht, das wird auch oft und gern vergessen. Das wird auch von Kritikern oftmals, naja, der macht ja nichts und deswegen denke ich mir, da mache ich halt viel mehr als notwendig ist. Und das habe ich so die ersten mit meiner Bezirksrätin die ersten 10 Monate jetzt gemacht. Und es wird auch nicht fad im Bezirk. Da tut sich auch immer was.
Finden sich dann auch Koalitionen? Wie wird darauf reagiert oder wischt man das weg und sagt, das ist ja die kleine Spaßpartei, das nimmt man gar nicht ernst, was der fordert?
Naja, inzwischen aufgrund der großen Reichweite von meinen politischen Forderungen oder Ideen nehmen sie es schon ernst. Ja. Ich sehe mich jetzt nicht in diesem klassischen politischen Spektrum, das habe ich von Anfang an gesagt, so dieses Rechts-Links-Denken, ja, das... Ich habe immer betont, Politik ist für mich ein Wettkampf der guten Ideen, und wenn jetzt jemand eine gute Idee hat, dann kann das auch eine gute Idee von der FPÖ sein, die ich unterstütze. Ja. Letztens zum Beispiel, da hat die FPÖ einen guten Antrag gemacht in Simmering, dass man nicht jeden Park oder jedes Bankel, das irgendwo hingestellt wird, ein Foto von der Uli Simmer hinhängt. Diese Parkbank verdanken wir Stadtrat Mayer. Das fand ich eine gute Idee, das hätte auch ein Antrag von mir sein können, und dann unterstütze ich den natürlich. Ja. Ja. Genauso, wenn ich eine gute Idee habe, dass die ÖVP mitgeht, ja, oder manchmal sind die Grünen dagegen. Also ich verorte mich selbst nicht in diesem Rechts-Links-Denken, sondern ich stelle die Ideen in den Vordergrund.
Simmering sei der schönste Bezirk der Welt, hast du zur Angelobung als Bezirksrat erklärt. Was genau ist an Simmering so toll?
Simmering ist bodenständig, es ist sehr ehrlich, es ist architektonisch kein Florenz, ja, muss man auch dazu sagen. Aber es ist ehrlich, und die Leute sind herzlich. Und ich lebe gern da. Es ist ein auch wenn man es nicht glauben mag, ein bunter Bezirk. Ja. Wir haben Menschen jeglicher sozialen Schicht und jeglicher Herkunft da. Das macht es sehr, sehr abwechslungsreich und spannend und angenehm. Und deswegen bin ich eigentlich wirklich froh, dass ich da leben darf. Es ist ein leistbarer Bezirk, es ist öffentlich gut angebunden, und jetzt, wo ich da, die Bierpartei hat jetzt endlich einen Sitz da, also ich sehe überhaupt keine Veranlassung an einen Ortswechsel.
Was würdest du mit entsprechender politischer Macht ausgestattet, aber doch ändern, weil es an Simmering gar nicht so leibend ist?
Ich finde, dass kulturell noch einiges an Luft nach oben ist in Simmering. Mir schreiben auch oft viele Leute wie so, hey, wir hätten eine Band, wir können da nicht proben. Ich selbst habe auch keinen Proberaum in Simmering. Und ich denke mal, dass aus Bezirksmitteln sowas wie ein, sagen wir mal, Probezentrum, Kulturzentrum drin wären, und dass das geil wäre, wo sich Leute treffen können, ein Ort des Austausches, wo vielleicht junge Theatergruppen erste Versuche starten können. Muss nicht immer nur Bands sein, können auch sportliche Ertüchtigung sein, also wenn jetzt die Taekwondo-Gruppe was braucht, also so quasi eine Anlaufstelle im Bezirk zu haben, wo man sagen kann, ah, das machen wir im KFS, im Kulturverein Simmering, ja, dann können wir hingehen und können uns austoben, und um diesem Hamsterrad vorzubeugen, was ich vorher gesagt habe. Also sowas würde ich geil finden. Das habe ich jetzt probiert. Natürlich bin ich ein bisschen ein Einzelkämpfer, aber ich werde nicht locker lassen und Ihnen die nächsten 4 Jahre noch weiterhin am Nerv gehen, bis wir in Simmering sowas haben, wo die jungen Leute hingehen können und sich austoben können.
Wo proben Turbo-Bier?
Tatsächlich immer an unterschiedlichen Stellen. Ich habe leider keinen Proberaum. Es gab auch jetzt ganz wenig Veranlassung zu proben, weil uns Corona das alles verunmöglicht hat. Eigentlich, es gibt keinen Turbo-Proberaum, weil vorher war ich so viel auf Tour, dass ich nie proben habe müssen. Ja? Und jetzt war ich überhaupt nicht auf Tour, dass ich auch nicht proben habe müssen. Also mal schauen, wie es weitergeht. Meistens miete ich mich irgendwo ein oder schnorre mich durch.
Mit wem würdest du lieber saufen gehen? Mit Herbert Kickl oder mit Sebastian Kurz?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Also tatsächlich, ich glaube, mit dem Herbert Kickl ist lustiger. Ich glaube, der Kurz tragt eigentlich gar nichts und inzwischen ist die Aversion gegen beide Personen ist bei mir derart hoch, ja, dass ich mir vorstellen könnte, eigentlich mehr mit Herbert Kickl einen saufen zu gehen, weil mit dem ist vielleicht irgendwann sogar ganz amüsant, wenn er selbst ist. Da habe zumindest ich einen Spaß.
Und wie verhält sich es mit Kurz und Strache?
Die Aversion gegen Sebastian Kurz ist derart hoch, dass ich mir sogar vorstellen könnte, lieber mit Heinz-Christian Strache saufen zu gehen, weil A, der vertragt sicher mehr und B, dann kann ich ihn endlich mal fragen, wie man so in diese Ibiza-Falle mit Anlauf reinspringen kann, ohne das zu checken. Das ist eines der letzten großen Rätsel dieser Menschheit und das würde ich an diesem Abend ergründen.
Du teilst dann mit Sebastian Kurz das Geburtsjahr. Noch eine Gemeinsamkeit gibt es. Ihr seid beide zwischen Wien und Niederösterreich aufgewachsen. Warum bist du in einer Punkband gelandet als Teenager und nicht in der jungen ÖVP?
Ja, Sebastian Kurz hatte anscheinend die falschen Freunde. Falscher Umgang. Ich könnte mir vorstellen, er ist da irgendwie reingerutscht. Ja? Und seine Eltern haben sich auch sicher Sorgen gemacht, früher oder später, um ihn. Ja? Man weiß ja dann nicht, nimmt er dann dort Drogen oder so? Ja? Wahrscheinlich, ja, wenn man sich das alles so anschaut. Ja, ich sag's mal so, falsche Freunde. Und ganz lustig ist eigentlich, dass sich die JVP als Jugendorganisation sieht, aber ich glaube, nichts ist älter oder veralteter als die JVP. Ja. Das ist keine Jugendbewegung. Das ist im Wahrheit ein Seniorenverein. Also, ja, ins schlechtes Milieu.
Wie hat dein Zugang zur Musik ausgesehen?
Hab zum Glück in der niederösterreichischen Kleinstadt, wo ich meine Gymnasiumszeit verbracht habe, in Hollerbrunn, ja, gab es zum Glück einen Jugendverein, einen Ort des Austausches. Ja, das ist das, was ich vorher für Simmering mir gewünscht hätte. Den alten Schlachthof in Hollerbrunn, wo es eine Bühne gab und eine gar nicht so kleine, also eine Konzerthalle für knapp 500 Leute. Mhm. Da hat es Studios gegeben, Proberäume, eine Bar, wo die Jugendlichen halt am Wochenende ihre Zeit verbringen haben können und auch mehrere Kulturvereine, die da auch Konzerte veranstaltet haben von zum Teil internationalen Bands und das war sehr inspirierend, weil wenn es eine Bühne gibt, dann wollen die Jungen da irgendwann mal draufstehen, wenn dann eine Band daherkommt und man sieht das einmal so, wow, Alter, eine Bühne, urgeil. Und so ergeben sich halt Allianzen zwischen den Jungen und es formieren sich Bands und so war es bei mir auch und habe dann begonnen mit verschiedenen Leuten Musik zu machen und der Drang zur Bühne war da und wir haben dann halt am Wochenende die Konzerte veranstaltet und dann gab es Dienstrallen und der eine hat Bar gemacht und der andere Kassa. Das war offensichtlich der bessere Umgang wie bei Kurz und auf das bin ich auch sehr froh drüber, dass sich das so ergeben hat und würde mir wünschen, dass das vielleicht in Wien auch in dieser Art und Weise passieren kann. Es passiert eh in manchen Clubs und so, aber in Simmering halt noch nicht in dieser Art und Weise. Und es ist halt total unkommerziell. Ja? Das waren nicht gewinnorientierte Jugendvereine, die Verein zur Förderung alternativer Musikkultur. Das ist halt dann auch oft das Verhängnis, weil die halt ohne Förderungen auch nicht wirklich da rauskommen. Und die Förderungen kommen halt von politischer Seite, wenn einer sagt, okay, wir geben denen ein Budget, dass sie ihre Shows machen können. Aber aus diesem Umfeld bin ich halt her und das hat mich auch geprägt. Das hat mich eigentlich wahrscheinlich auch ein bisschen politisch geprägt, ja, vom Denken her. Auch künstlerisch, weil ja, wir haben einfach mit sehr wenig Mittel unseren Traum verfolgt, wenn man so will, ja, vom Musik machen und durch die Welt reisen.
Wie kommt man dann als Punkmusiker, als Teenager, der sich in diesen Milieus findet und sozialisiert wird, auf die Idee, ausgerechnet Medizin zu studieren?
Das war von klein auf an irgendwie so ein Wunsch, Arzt zu werden. Das habe ich mir irgendwie einbildet. Wie so oft in meinem Leben, wenn ich mir was einbilde, dann mache ich es fertig. Auch wenn es zart ist und dieses Studium ist urzart und es dauert voll lang und man muss voll viel Zeit investieren und urviel lernen. Aber ich habe es mir einbildet und habe es durchgezogen. Und ich bereue es auch nicht, weil es ein wunderbarer Beruf ist in Wahrheit. Ja, sicher bist du, also auf der Med-Uni, wobei, also vielleicht war es früher noch ärger und das waren so die klassischen Leute zu schubladisieren, Medizinstudenten sind nur die Gespritzten und Arztkinder, ja, ich bin kein Arztkind. So ist es eh auch nimmer, es gibt ganz viele, die den Wunsch verfolgen und wo nicht unbedingt daheim eine Ordi zum Übernehmen ist. Sicher gibt's das auch, aber das war einfach der Berufswunsch. Andere wollen halt Polizist werden. Das kann ich zum Beispiel nicht verstehen.
Du hast dir selber beschrieben, Medizin ist ein zähes, lernintensives Studium. Trotzdem warst du mit 25 schon fertig, obwohl du nebenbei immer Bands hattest, also auch vor Tourbier schon. Wie ging sich das aus? Steckt hinter der Fassade des Biergaudetypen insgeheim ein perfekt organisierter Streber?
Da ist vielleicht was dran, ja. Nicht immer perfekt organisiert, aber ich habe mir immer relativ leicht an. Zum Glück, ja, das ist so, ich meine, soll jetzt nicht deppert klingen, aber ich habe mir wirklich ein Telefonbuch auswendig zu lernen, ist überhaupt kein Problem für mich. Und das hilft da halt bei Medizin extrem. Ja. Bin auch ein sehr visueller Lerntyp und habe in Wahrheit bei Prüfungen gewusst, auf welcher Seite die Antwort steht. Das habe ich mir immer gemerkt. Ja. Das hat es mir zum Glück erleichtert. Jeder hat halt so seine Lernstrategien und meine Strategie hat für Medizin anscheinend gut gepasst. Ich glaube, ich habe auf die letzte Prüfung sogar einen Einser gehabt. Also arg, mich selbst überrascht und war froh, dass ich das mit 25 eigentlich dann fertig gehabt habe. Weil länger wollte ich dann auch nicht mehr. Das war dann schon hart.
Turbo-Bier spielen demnächst zwei Konzerte im Volkstheater. Auch dein Buch wirst du dort präsentieren. Was zieht den Saufrocker an diesen gediegenen Ort der Hochkultur?
Eine gewisse Faszination für dieses Haus generell, ja, weil ich es wunderschön finde. Es ist tatsächlich auch die drittgrößte Theaterbühne im deutschsprachigen Raum. Also das ist auch schon eine Nummer, da überhaupt passieren zu dürfen. Und letzten Endes, das Ganze wäre nicht möglich, wenn nicht der Intendant Kai Voges sagen würde, Marco, komm vorbei und wir machen solche Projekte gemeinsam. Ja. An der Stelle muss ich mich da auch bei ihm bedanken, dass er das überhaupt möglich macht, dass er sein Haus öffnet für die Horde an Duobi-Fans, die da zwei Tage lang einreiten werden. Wobei ich auch eine Lanze brechen muss für meine Fans, weil das sind, so gern sie Bier trinken und laut sind, doch auch alles gute Leute. Und er braucht nicht Angst haben, dass er nachher nochmal renovieren wird müssen. Hoffe ich.
Du erzählst in deinem Buch auch von einer Begegnung mit Michael Häupl. Die Begegnung fand dann erst Jahre später statt, als das Vinyl rausgekommen ist, aber noch als Bürgermeister hat er ungefragt mit Irokesenfrisur und Stinkefinger versehen das Cover eures Turbo-Bier-Debütalbums skizziert. Einer auf Video dokumentierten Begegnung zwischen euch ist zu entnehmen, dass der Altbürgermeister das Image meegenommen hat. Käme auch Michael Ludwig als Turbo-Bier-Coverfigur in Frage?
Nein, weil Michael Ludwig meines Wissens nach überhaupt nichts trinkt. Und die Intention, den Altbürgermeister Häupl zu nehmen, dem liegt schon seine offensichtliche Liebe zum Spritzwein zugrunde. Ja? Also nein, Ludwig wäre es nicht. Vielleicht würde ich mal einen anderen trinkfreudigen Spitzenpolitiker suchen für noch ein Album. Wobei, jetzt bin ich eigentlich der trinkfreudige Spitzenpolitiker, also eigentlich müsste ich mich selber nehmen. Ich glaube, aufgrund der zu erwartenden Klagsflut werde ich in Zukunft Abstand nehmen von ungefragten Politikerverschandelungen auf meinen Albumcovers. Aber ich bin schon so, also ich bin Generation Häupl, aufgewachsen in Wien unter seiner Regentschaft und er ist schon eine faszinierende politische Persönlichkeit, finde ich. Ich glaube, so geht es auch vielen, die sich jetzt nicht, ich möchte nicht politisch inhaltlich darauf eingehen, wo es sicher Überschneidungen gibt, aber auch sicher Dinge, die sich nicht überschneiden. Aber die Art und Weise, die Herangehensweise von ihm, das Herz auf der Zunge zu tragen und einfach geradlinig heraus Dinge zu sagen, die dann oft auch manchmal, wenn man sich ehrlich ist, stimmen. Das finde ich schon sehr korrekt eigentlich auch. Und das ist was man heutzutage halt vermisst. Mhm. Bei Message-controlled Neopolitikern, das wäre schon toll, wenn manche eher klar sagen würden, was Sache ist und sich nicht hinter NLP-Phrasen verstecken.
Wenn Häupl die Alkoholaffinität zum Covermodel gemacht hat, heißt das, dass der Bierverfechter nicht automatisch ein Weinskeptiker ist?
Na, gar nicht. Also ich bin ein sehr toleranter Mensch eigentlich. Ja. Ich bin nach einem guten Glas Wein definitiv nicht abgeneigt und vertrete eher die Politik des Besten aus beiden Welten.
Was hatte Häupl, was Ludwig fehlt?
Das Herz auf der Zunge. Häupl hatte, so habe ich das Gefühl, keine Scheu davor, Dinge vielleicht manchmal auch unüberlegt auszusprechen. Und ich bin jemand, der auch gerne Dinge unüberlegt ausspricht, weil es halt einfach aus dem Affekt oder aus der schnellen, garen Intention heraus so rauskommt. Und ich weiß, dass das kann auch schief gehen, aber wenn es gut geht, ist es einfach doppelt so stark. Und da riskiere ich lieber einmal was Falsches zu sagen, wie einfach permanent alles immer zu verkopfen.
Wie stehst du als passionierter Autofahrer, zumindest kommt das raus aus dem Buch, du schreibst beim Autofahren, auch der Song Die Bierpartei ist beim Autofahren entstanden und so weiter. Wie stehst du als passionierter Autofahrer zur sogenannten Stadtstraße und dem Lobautunnel? Das ist zwar eine ganz andere Ecke von dir.
Ja, ich bin kein Freund des motorisierten Individualverkehrs. Ja, ich finde, wir leben in einer Stadt, wo schon öffentlicher Nahverkehr gut ausgebaut ist. Den sollte man nutzen. Wir sollten eher schauen, dass wir die Autos aus dieser Stadt rauskriegen, wie dass wir es noch mehr reinholen. Also das Konzept ist generell, das klingt wie aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also ich halte davon eigentlich überhaupt nichts. Außerdem, wenn man mit dem Auto fährt, kann man bekanntermaßen kein Bier trinken und sollte es auch nicht. Und deswegen bin ich da eigentlich doppelt und dreifach dagegen.
Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du dich erinnern kannst, aber vielleicht kannst du es. Wann hast du dein erstes Bier getrunken?
Ich glaube, das muss so mit 15 gewesen sein. Und ich kann mich erinnern, dass gar nichts... Na, 15? Na, warte, jetzt sollte ich nicht schwindeln. Vielleicht war es so mit 14. Aber es hat mir nicht geschmeckt. Also ich war tatsächlich letztens auch bei der Vollversammlung der österreichischen Brauereien und habe genau diese Frage, die Inhaber der Brauereien in dem Land gefragt, hat euch euer erstes Bier eigentlich geschmeckt? Und da sind auch nicht alle Hände nach oben gegangen. Also die müssen es wissen. Mein erstes Bier war auch eher mau, aber ich glaube, ab dem zweiten ist es steil bergauf gegangen.
Okay. Und wann hast du dein letztes Bier bislang getrunken?
Gestern.
Davon bin ich ausgegangen.
Ja, natürlich gestern. Ich wollte ja heute schon eins trinken, aber euer Fotograf hat zu mir gesagt, ich muss es nicht aufmachen. Und dann wollte ich mich da nicht drüber hinwegsetzen.
Täglicher Alkoholkonsum, auch in geringen Mengen, ist ein Indiz für Alkoholismus, lautet eine medizinische Regel. Wie siehst du als trinkender Arzt das?
Ja, das stimmt, dass man aufpassen muss, dass aus dem Lustempfinden nach Bier, ja, und dem Genuss, ja, keine Gewohnheit wird. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube, da muss man ein offenes Auge drauf haben. Das betrifft jetzt nicht nur Bier, sondern andere Dinge auch. Ja. Also generell, dass eben aus Genuss keine Gewohnheit wird, das ist wichtig. Das habe ich auch schon oft genug den Leuten mitgegeben, dass aus Bierseligkeit halt, wenn man merkt, dass einem das entgleitet und dass einfach in einem übermäßigen Ausmaß dazugehört, dann muss man das thematisieren und muss man den Leuten auch helfen, ja, oder das selbst bei sich erkennen. Alkohol ist der österreichischen Seele irgendwie angeboren und das ist auch der Grund, warum ich zu Beginn noch viel mehr in meiner satirischen Laufbahn diesen doch überschwänglichen Alkoholismus, der sicher manchmal den Pfad des Genusses hin zur Gewohnheit verlässt, auch in dieser Art und Weise thematisiert habe, weil es einfach so typisch ist für Österreich, zu saufen, ja, muss man dazu sagen, dass ich das eigentlich von Beginn an auch als Kritik an diesem Ding empfunden habe und viele denen, die mir vorwerfen, ich würde es nur verherrlichen, vielleicht die kritische Komponente dahin noch nicht immer ganz sehen.
Turbo Bier ist in Wirklichkeit gar keine Saufverherrlichungspartei, sondern eine kritische Intervention.
Ja, auch, ja. Also es ist ein schmaler Grat, an dem ich da dahin schramme und die Lebensfreude, die ich ja auch habe, und ich liebe Bier, ja, ich liebe es, mit meinen Freunden Bier zu trinken und auch bei Konzerten und so weiter, das streite ich auch gar nicht ab, ja, aber ich habe es eben gesagt, auch, es ist manches derart überspitzt formuliert auch, dass es durchwegs auch dazu beitragen kann, dass sich Menschen kritischer damit auseinandersetzen sollen. So ist zumindest meine Intention. Und ich glaube, Satire, Sarkasmus, Ironie lebt ja davon, dass man es nicht immer am ersten Blick mit dem Stecken greift. Ich möchte auch nicht jedem was vorbeten, und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und es kann jeder sehen, wie er will. Ich weiß, wie ich es für mich sehe.
Welche Kriterien sind für dich anzuwenden oder was muss ein Bier erfüllen, um als ein gutes Bier zu gelten?
Wenn es kalt ist, ist schon viel erfüllt. Und wenn es dann kein grausliches Gschloder ist oder Schal, dann passt es auch. Und wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum ein bisschen überschritten ist, geht es auch noch. Wobei bei Bier eigentlich das MHD nie überschritten werden sollte, weil das ist eigentlich gar nicht gut. Manchmal, wenn ich irgendwo hinkomme zu Freunden und da ist ein abgelaufenes Bier im Kühlschrank, dann sage ich ihnen, sie sollen ihr Leben in den Griff kriegen. Ja. Das gibt es ja nicht.
So bist du hin und her gerissen zwischen der Alkoholverherrlichung und dem kritischen Blick drauf. Ne? Das ist nicht ganz einfach.
Nein, es ist nicht ganz einfach. Wie gesagt, ich für mich weiß, wie ich es meine. Ich weiß, dass viele es nicht sehen, vielleicht auch nicht sehen wollen, weil sie sich denken, es ist einfacher zu sagen, okay, es ist jetzt alles rein verherrlichend, was er macht. Ich glaube, das ist auch das, was es letzten Endes spannend macht.
Wie stehst du dem eigentlich gegenüber, dass auch unter BiertrinkerInnen so eine Gourmetkultur Einzug gehalten hat? Es gibt Kraftbier, es gibt eine Million kleine Bobo-Biere, ja, und Bio-Brauereien und was der Teufel was.
Geil! Ich finde das cool. Ja, also ich finde es fein, wenn das Ganze noch diverser wird, und Diversität ist, empfinde ich als Bereicherung. Ja? Bereicherung für das ganze Leben und nicht nur Bier. Also das ist jetzt keine Gefährdung, das kann man jetzt durchaus auch politisch wieder sehen. Ich empfinde das, so habe ich es in der Satzung geschrieben, nicht als Gefährdung unseres Kulturkreises, sondern als Bereicherung. Weil ich Bier ja auch liebe und das ein wunderbares Produkt ist, und ich erst letztens in den Genuss gekommen bin von so einem Biersommelier-Weltmeister, der hat eine Bierbegleitung zu einem 5-Gänge-Menü gemacht, an einem Abend, wo ich eingeladen war. Bier ist ein großartiges Produkt. Ich finde es schön, dass es die Wertigkeit, dass es aufgewertet wird und nicht nur irgendwie unterschieden wird zwischen Flaschen- und Dosenbier, sondern dass das Ganze einfach ein großes Spektrum kriegt. Und solange es nicht vermischt wird, bin ich mit Limonaden, habe ich auch nichts gegen Craftbier.
Was sagt der Arzt? Warum ist die Impfquote in Österreich bislang so niedrig?
Das ist ein weltweites Phänomen. Ich habe letztens erst die Zahlen in Neuseeland gelesen, da haben es auch nur 62%. Warum es so niedrig ist, ist wahrscheinlich mangelnde Aufklärung, und wie wir es raufkriegen, ist wahrscheinlich sehr, sehr starke Aufklärung. Ich zum Beispiel bin nächste Woche, die haben mich eingeladen in einer polytechnischen Schule und rede mit 15-Jährigen impfaufklärend oder 16-Jährigen. Ja. Die haben mich angefragt, ob ich das machen würde. Ja. Und ich habe gesagt, ja, sicher komme ich. Ja. Und dann gehe ich hin und da können sie ihre Fragen stellen. Und ich hoffe, ich kann alle Fragen beantworten. Und ich glaube, Aufklärung ist der Schlüssel. Und diese Impfung ist eine gute Sache. Man muss gar kein Wissenschaftler sein, man muss einfach nur die Zahlen sich anschauen. Und das, was die Experten sagen, und Aufklärung wird es sein.
Welche Maßnahmen würde ein Gesundheitsminister Dr. Marco Bogo setzen, um die Impfquote zu heben? Jede Schule einzeln zu besuchen, würde es nicht spielen?
Das wird es nicht spielen. Naja, breit angelegte Kampagnen zu fahren. Die Regierung hat es im Sommer, hat eigentlich alles eingestellt im Sommer, wo es wirklich notwendig gewesen wäre, die Leute zum einen informieren und ihnen ganz niederschwellige Impfangebote zu machen. Dafür sind sie auch kritisiert worden, dass da eigentlich nichts mehr passiert ist. Da waren sie wahrscheinlich wieder mit sich selbst beschäftigt. Das würde ich machen. Und auch wenn es politisch nicht populär ist für jemanden, das zu sagen, aber es hat auch im Gesundheitssektor eigentlich niemand was verloren, der nicht geimpft ist. Da zu arbeiten, das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht, dass da überhaupt drüber diskutiert werden muss. Wenn man mit gefährdeten Gruppen zu tun hat, dann ist es auch jetzt schon so, dass dich Hepatitis impfen lassen muss. Das ist einfach so. Ja. Wie die Politik da herumeiert, ja, und um den heißen Brei herumtanzt förmlich, nur weil dann vielleicht ein paar Leute sagen, oh Gott, nein, das geht nicht. Also das ist auch so feig. Ja, das würde ich angehen. Mich wundert es eigentlich, dass der Gesundheitsminister selbst als Arzt dann noch nicht ein Machtwort gesprochen hat.
Sagen wir es ehrlich, ist da nicht ein bisschen eine Täuschung?
Na komplett, ich weiß überhaupt nicht, was der macht seit Wochen. Ja. Ich meine, so wirklich nichts daherkommen. Ja. Ja.
Du hast heuer im Sommer deine beiden Identitäten als Turbo-Bier-Frontmann und als Arzt unter einen Hut gebracht und in der ausverkauften Arena vor dem Konzert impfwillige Fans geimpft. Im Endeffekt waren es, glaube ich, 30 oder so, die geimpft wurden. Ja. Wie ist das konkret abgelaufen? Wie waren diese Interaktionen?
Das war sehr spannend, weil das war ja schon zu einem Zeitpunkt, also Mitte August, wo eigentlich alle Impfwilligen, so war der Tenor, schon geimpft waren. War sehr spannend, weil es waren Leute da, die eigentlich, ich sage mal, Impfgegner waren, ja, oder sich dem sehr skeptisch gegenüberstanden, aber im persönlichen Gespräch gesagt haben, hey, wenn ich mich von dir impfen lassen kann, dann mache ich das auch. Ja. Also immerhin so viele Leute noch dazu bewegt, sich impfen zu lassen, das hat mich schon sehr, sehr froh gemacht. Es haben zig Menschen gefragt, hey, also zum einen in unzähligen Kommentaren, wenn ich noch nicht geimpft wäre, dann werde ich mich von dir impfen lassen. Viele haben gefragt, kann ich mal schon die dritte holen? Ich sage, nein, das geht auch nicht. Und jetzt kommen noch immer unzählige Nachrichten von Leuten, die fragen, ob ich jetzt zum Beispiel im Volkstheater wieder impf. Also die Aktion war gut. Ich hoffe, es hat ein positives Signal rausgesendet an junge Leute, wie ich drüber denke. Es kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden. Ich will ja auch kein Oberlehrer sein. Aber ihnen zu zeigen, hey, schaut's, das ist vernünftig. Jetzt hat mich auch die Akademie der Wissenschaft als Impffluencer bezeichnet. Das war nie meine Intention. Ich wollte einfach den Leuten das Angebot machen. Und ich glaube, es geht nur gemeinsam. Wir kommen aus dem Schlamassel nur gemeinsam raus. Und wenn irgendwer auf mich hört, und das ist zum Glück so, vor allem von den Jungen, dann will ich das nicht unversucht lassen, ihnen meine Meinung mitzugeben.
Was ist deine liebste Verschwörungstheorie rund um die Pandemie?
Bin ich nach der Impfung magnetisch? Das war eine Frage, die auch in der Schule, wo ich jetzt dann hingehe, die haben mir vorab schon ein paar Fragen geschickt. Die wissen noch nicht, dass ich komme, aber ich habe einen Fragenkatalog gekriegt und da ist drin gestanden, macht mich die Impfung magnetisch? Und das ist schon, dem Ganzen liegt sicher eine tolle Verschwörungstheorie zugrunde. Es ist schon spannend, tut sich schon was. Also generell, diese ganze Chip-Implantations-Scheiße ist schon sehr faszinierend, wie man das glauben kann. Also, die Lieblingsverschwörungstheorie ist, nach der Impfung bist du magnetisch. Das wäre nicht so schlecht, dann kannst du vielleicht zum Bankomat gehen und es kommt automatisch was raus.
Oder es kommt nie mehr was raus.
Oder es kommt nie mehr was raus und das Handy ist die ganze Zeit hin. Also, alles in allem schlecht.
Es wäre auch schlecht, wenn man Pogo tanzen möchte. Wann hast du das zuletzt gemacht?
Boah, in meiner Jugend.
Oh, okay.
Jetzt bin ich schon so alt. Jetzt würde ich mir wahrscheinlich nur ernsthaft wehtun. Okay. Aber bei Duo-Konzerten geht es immer schön zur Sache. Und das freut mich immer sehr. Und ich hoffe, dass auch im Volkstheater ohne gröbere Renovierungsarbeiten nachher auch zur Sache geht. Und ich bin mir sicher, es wird ein ausgelassenes Fest. Und ich bin sehr gespannt, weil noch nie vor in so einem Rahmen gespielt, noch nie vor bestuhltem Publikum. Also der Pogo-Tanz wird schon irgendwie, ja, sie werden schon irgendwie möglich machen.
Das war ein Gespräch mit dem Sänger und Wiener Bezirkspolitiker Marco Pogo von Gerhard Stöger. Am 13. und 14. November spielt Pogos Band Turbo Bier im Wiener Volkstheater 2 Konzerte. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über aktuelle Entwicklungen in der Popmusik und selbstverständlich allen anderen Musikszenen auch informiert regelmäßig der Falter. Ein Falter-Abo können Sie im Internet abschließen. Das geht ganz einfach über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.